Die Love war nicht bei ihm. Rathen würde ihn niemals mit ansehen lassen, was sich gleich abspielen würde. Zumindest darin konnte Rathen sich dem jungen arelischen Priester immer noch überlegen fühlen. Die Love würde niemals in die erste Riege der Priesterschaft aufsteigen, denn er wäre niemals zu dem fähig, was Rathen gleich tun würde. Etwas, wovon nur Giorne und der Wirn wussten. Ruhig saß Rathen in seinem Sessel und machte sich bereit. Erst nach einer halben Stunde Meditation hatte er das Gefühl, sich ausreichend in der Gewalt zu haben, um handeln zu können. Rathen tat einen gleichmäßigen Atemzug, erhob sich von seinem Platz und trat auf den großen Schrankkoffer in der Zimmerecke zu. Darauf lag ein Haufen gefalteter Gobelins, der sorgfältig so drapiert war, dass er den Schrankkoffer verbarg. Rathen schob die Gobelins ehrfürchtig beiseite und zog dann eine Goldkette hervor, die er unter dem Hemd um den Hals trug. Am Ende der Kette befand sich ein kleiner Schlüssel. Damit öffnete er den Koffer und enthüllte dessen Inhalt, eine kleine Metallkiste. Die Kiste hatte in etwa die Größe von 4 aufeinander gestapelten Büchern und sie lag schwer in Rathens Händen, als er sie aus dem Koffer hob. Die Seitenwände der Kiste waren aus dem besten Stahl angefertigt und vorn war ein kleines Zifferblatt mit etlichen zierlichen Hebeln angebracht. Der Mechanismus war von den geschicktesten Schlossern in ganz Svorden ersonnen worden. Nur Rathen und dem Wirn war bekannt, wie man an dem Ziffernblatt drehen und die Hebel einstellen musste, um die Kiste zu öffnen. Rathen ließ das Ziffernblatt kreisen und legte die Hebel zu einem Muster um, das er kurz nach seiner Ernennung zum Giorn auswendig gelernt hatte. Die Kombination war nie niedergeschrieben worden. Es würde den Chou de Ré zu sehr kompromittieren, wenn jemand außerhalb der innersten Priesterriege entdecken sollte, was sich in dieser Kiste befand. Das Schloss klickte und Rathen öffnete den Deckel mit fester Hand. Im Innern saß geduldig eine kleine, leuchtende Kugel. »Ihr braucht mich, Milord?« fragte das Seon mit leiser Frauenstimme.
»Sei still«, befahl Rathen. »Du weißt genau, dass du nicht sprechen sollst.«
Die Lichtkugel hüpfte unterwürfig auf und nieder. Es war Monate her, dass Rathen die Kiste das letzte Mal geöffnet hatte, doch das Seon zeigte keinerlei Anzeichen von Aufsässigkeit. Der Gehorsam dieser Wesen, oder was immer sie sein mochten, schien unfehlbar zu sein. Die Seonen hatten Rathen am meisten aus dem Gleichgewicht gebracht, als er in den Rang eines Giorns erhoben worden war. Allerdings war er nicht überrascht gewesen, dass es diese Wesen tatsächlich gab. Während viele im Osten Seonen als aonischen Mythos abtaten, hatte Rathen zu dem Zeitpunkt längst gelernt, dass es Dinge in der Welt gab, die sich dem Verständnis Normalsterblicher entzogen. Die Erinnerungen an seine frühen Jahre in Dakor jagten ihm immer noch Angstschauder über den Rücken. Nein, Rathen war überrascht gewesen, dass der Wirn nichts dagegen hatte, sich heidnischer Zauber zu bedienen, um Jadets Reich zu fördern. Der Wirn persönlich hatte erklärt, dass die Verwendung von Seonen notwendig sei, doch Rathen hatte Jahre gebraucht, um sich an die Vorstellung zu gewöhnen. Letzten Endes hatte seine Logik die Oberhand gewonnen, so wie es manchmal nötig war, in heidnischen Sprachen zu reden, um Jadets Reich zu predigen, gab es eben auch Gelegenheiten, bei denen sich die Künste des Feindes als wertvoll erwiesen. Selbstverständlich konnten nur Menschen mit dem höchsten Grad an Selbstbeherrschung und Heiligkeit Seonen benutzen, ohne verdorben zu werden. Giorne bedienten sich ihrer, um mit dem Wirn in Kontakt zu treten, wenn sie sich in einem fernen Land aufhielten, und sie taten es nur sehr selten. Der Vorteil, augenblicklich über solche Strecken hinweg kommunizieren zu können, war den Preis wert.
»Lass mich mit dem Wirn sprechen«, befahl Rathen.
Das Seon gehorchte und schwebte ein Stück höher, während es sich anstrengte, des Wirns eigenes verstecktes Seon ausfindig zu machen, das Tag und Nacht von einem stummen Diener bewacht wurde, dessen einzige heilige Pflicht darin bestand, auf das Wesen aufzupassen. Rathen beäugte das Seon während der Wartezeit. Das Seon schwebte geduldig in der Luft. Es wirkte immer gehorsam.
Ja, die anderen Giorne schienen die Loyalität der Wesen noch nicht einmal in Frage zu stellen. Sie behaupteten, es sei Teil des Seon-Zaubers, dass die Wesen ihren Herren treu ergeben waren, selbst wenn besagte Herren sie verabscheuten. Hyraten war sich da nicht so sicher. Seonen konnten mit ihren Artgenossen in Verbindung treten, außerdem brauchten sie anscheinend nicht halb so viel Schlaf wie Menschen. Was taten Seonen, während ihre Herren schliefen? Welche Geheimnisse tauschten sie untereinander aus? Einst hatte der Großteil des Adels in Duladel, Arelon, Theod und sogar Yindo Seonen besessen. Wie viele Staatsgeheimnisse waren damals von den unauffälligen, schwebenden Kugeln mit angesehen und weitererzählt worden? Er schüttelte den Kopf. Es war gut, dass diese Zeit vorüber war. Heutzutage hatten die Seonen aufgrund ihrer Verbindung mit dem gefallenen Elantris an Gunst verloren, und da sie sich durch den Verlust des elantrischen Zaubers nicht mehr vermehren konnten, wurden sie immer seltener. Hyraten bezweifelte, dass man Seonen je wieder frei herumschweben sähe, sobald Fjorden den Westen erobert hatte. Sein Seon fing an, wie Wasser zu zerrinnen und verwandelte sich dann in des Wirns stolzes Antlitz. Edle, kantige Züge betrachteten Hyraten. »Ich bin hier, mein Sohn!« Des Wirns Stimme drang durch das Seon. »O großer Herr und Meister, Jadets Gesalbter und Kaiser im Licht seiner Gunst«, sagte Hyraten und neigte den Kopf. »Sprich, mein Odiv!« »Ich habe einen Vorschlag, was einen der Adligen von Arelon betrifft, o Erhabener!«
»Das ist es!« rief Raoden. »Galadon, komm her!«
Mit hochgezogenen Augenbrauen legte der große Dula sein eigenes Buch beiseite, erhob sich dann mit der für ihn typischen Gelassenheit und schlenderte zu Raoden hinüber. »Was hast du gefunden, Sule?« Raoden deutete auf das Buch vor ihm, dessen Deckel fehlten. Er saß in der ehemaligen koratischen Kirche, die zu ihrem Hauptquartier geworden war. Galadon, der immer noch fest entschlossen war, sein kleines Arbeitszimmer voller Bücher geheim zu halten, hatte darauf bestanden, dass sie die jeweils benötigten Bände in die Kapelle schleppten, damit er niemandem sonst Zutritt zu seinem privaten Heiligtum gewähren musste.
»Sule, das kann ich nicht lesen«, protestierte Galadon mit einem Blick auf das Buch. »Es ist vollständig in Aonen geschrieben.«
»Genau das hat meinen Verdacht erregt«, sagte Raoden.
»Kannst du das etwa lesen?« fragte Galadon.
»Nein«, erwiderte Raoden lächelnd, »aber ich habe das hier.«
Er griff nach unten und zog einen ähnlichen einbandlosen Wälzer herauf, dessen Titelseite mit elantrischem Dreck besudelt war. »Ein Aonen-Lexikon!« Galadon betrachtete das erste Buch kritisch.
»Sule, ich erkenne noch nicht einmal ein Zehntel der Aonen auf dieser Seite wieder. Hast du auch nur die leiseste Ahnung, wie lange es dauern wird, bis du den Text übersetzt hast?«
Raoden zuckte mit den Schultern.
»Es ist besser, als in den anderen Büchern nach Hinweisen zu suchen, Galadon. Wenn ich auch nur ein einziges Wort über die Landschaften Fjordens lese, muss ich mich übergeben.«
Galadon grunzte seine Zustimmung. Wer auch immer die Bücher vor der Reod besessen haben mochte, musste ein Gelehrter der Geographie gewesen sein, denn mindestens die Hälfte der Bände waren diesem Thema gewidmet.